Der frühe Vogel fängt den Wurm, heißt es ja sprichwörtlich. Und das heißt, wer schnell ist, wer Einsatz zeigt, wird auch mit Erfolg belohnt. Und da sagen neuerdings immer mehr Menschen, der frühe Vogel kann mich mal. Oder am Arsch vorbei geht auch ein Weg. Oder ein Scheiß muss ich. Jedenfalls lauten so einige Buchtitel der vergangenen Jahre, die auch recht erfolgreich waren. Und man könnte hier einen Trend ausmachen gegen Leistungsdenken, gegen permanente Selbstoptimierung. Ein neuer Gelassenheitstrend und damit auch ein neuer Sinn für Spiritualität und Mystik. Ein Beleg vielleicht für das, was wir in dieser kleinen Reihe hier in den Osterwochen spirituelles Erwachen nennen. Schauen wir mal, würde ich sagen. Grund genug, jedenfalls sich die Gelassenheit heute einmal genauer anzuschauen und zu prüfen, welche Art von Gelassenheit tatsächlich ein Symptom spirituellen Erwachens ist. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Der vielleicht bekannteste Schüler Meister Eckharts ist Heinrich Seuse, ebenfalls Dominikaner und ein Mystiker, der die folgende Geschichte erzählt. Als er einmal tief ins Gebet versunken ist, klopft es an der Klosterpforte und eine Frau bittet um Einlass. Sie möchte ihn sprechen. Und er lässt sie wegschicken, denn er möchte nicht in seiner Versenkung gestört werden. Und dann wird ihm klar, die Versenkung ist ja schon gestört und, so sagt es Seuse, mit der Frau, die traurig gegangen ist, ist auch Gott weggegangen. Und Heinrich Seuse läuft ihr nach. Und diese Erkenntnis, da hat Gott angeklopft. Das ist ein schönes Sinnbild für mystisches Erwachen. Und vielleicht auch für das, was mystische Erfahrung überhaupt ist oder sein kann. Aus der Sicht der ersten Lebenshälfte wollen wir diese Erfahrung machen im Sinne von festhalten, kontrollieren, steuern, so wie Heinrich Seuse sich ins Gebet vertieft und die Erfahrung göttlicher, jubilierender Freuden macht, wie es im Originaltext heißt. Und diese Freuden möchten wir natürlich nicht unterbrechen durch profane Anfragen. Diese Erfahrung der Freuden kann eine Eingangstür sein und zugleich hat das Festhalten daran aber etwas Verkrampftes. Und in der Variante der Geschichte, die ich kenne, findet Seuse die Frau, tröstet sie und kehrt dann zum Gebet zurück. Es gibt aber einen anderen Schluss, den erzählt Dorothee Sölle. Und in dieser Variante ist die Frau gar nicht so leicht zu finden, sondern Heinrich Seuse läuft ihr stundenlang nach durch die Ödnis. Leider habe ich die Quelle dafür nicht gefunden, finde diese Variante aber viel spannender, denn das ist eben ein schönes Sinnbild für den mystischen Weg, der eigentlich erst richtig beginnt, mit dem Verlust der mystischen Erfahrung, mit dem Verlust der jubilierenden Freuden. Und spannend ist genau dieser Moment, wenn der berühmte Groschen fällt, wenn ich die verpassten Chancen erkenne, wenn ich Menschen, Situationen und Ereignisse plötzlich in einem völlig neuen Licht sehe. In diesem Fall steht die Frau für all das, was vorher als störend empfunden wurde, überflüssig. Und plötzlich ist da die Erkenntnis, dass gerade da Gott selbst an die Tür geklopft haben könnte. Und das ist die Schwelle in das, was wir hier bei Barfuß und Wild die zweite Lebenshälfte nennen. Da geht es um einen anderen Blick, einen weiten Blick, ein neues Sehen. Um die Heilung von einer Blindheit, einer mysteriösen Blindheit, die mich bis dahin, bis zu diesem Punkt daran gehindert hat, das zu erkennen. Das Göttliche auch in den Dingen zu erkennen, die mir vorher als störend erschienen sind oder überflüssig oder sonst irgendwie hinderlich. Und schließlich spricht die Tradition da auch von Erwachen. So als hätten wir bis dahin geschlafen und plötzlich ist ein neues, ein waches Bewusstsein da. Und ja, erfahrungsgemäß braucht es dann eine Zeit in der sinnbildlichen Ödnis, in der Wüste. Im Niemandsland, im Eremos, wie es biblisch heißt, um diese neue Bewegung und Entwicklung tatsächlich zu vollziehen. Spirituelles Erwachen passiert, wie gesagt, nicht auf Knopfdruck. Es ist nicht einfach an oder aus, sondern es ist ein Prozess, eine Suche, ein Abenteuer, eine Reise. Und wenn ich jetzt sage, dass ein Symptom spirituellen Erwachens die Gelassenheit ist, dann macht diese Geschichte von Heinrich Seuße sehr schön deutlich, was damit nicht gemeint ist. Diese Gelassenheit hier bedeutet nicht, dass mich nichts mehr aus der Ruhe bringt, dass mich nichts mehr stört oder mich nichts mehr irgendwie angeht. Im Gegenteil, das erzählt ja diese Geschichte von der Frau an der Klosterpforte. Gelassenheit hieße, die eigenen Vorstellungen loslassen zu können, die eigenen Vorstellungen wegzustellen und sich ganz auf die Wirklichkeit einzulassen, auf das, was jetzt gerade vor mir steht, was vor mir ist, was da ist. Und das hatten wir letzte Woche, die Tendenz, gegenwärtig zu denken und zu handeln. Und nicht aus Ängsten heraus, nicht aus vergangenen Ereignissen heraus, nicht aus alten Mustern heraus, die werden schwächer. Und auch nicht aus Vorstellungen und Glaubenssätzen heraus, so oder so oder so muss es sein. Auch das wird schwächer und wir werden durchlässiger. Ein Symptom spirituellen Erwachens. Und jetzt kommen noch drei dazu. Ein weiteres Symptom spirituellen Erwachens im Hinblick auf diese Art von Gelassenheit, die in einer Art Loslassen besteht, kein Interesse, etwas in die Handlungen anderer hineinzudeuten. Und das setzt eben Gelassenheit voraus, im Sinne einer Entidentifikation, Desidentifikation von den eigenen Gedanken. Glauben Sie nicht alles, was Sie denken, sagt Heinz Erhardt. Du kennst vielleicht die berühmte Geschichte von Paul Watzlawick, von dem Mann, der ein Bild aufhängen will. Ein Nagel hatte, aber keinen Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt der Mann, rüberzugehen und sich den Hammer zu leihen. Und da kommen ihm Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern hat er ja schon nur so flüchtig gegrüßt. Das war doch auffällig. Vielleicht hat er was gegen mich. Aber was? Ich habe ihm doch nichts getan. Wenn sich von mir jemand ein Werkzeug leihen wollte, würde ich es sofort rausgeben. Und warum eigentlich dieser vermaledeite Nachbar nicht? Leute wie dieser Kerl vergiften doch das Zusammenleben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen, bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir auch wirklich. Und dann stürmt der Mann rüber, klingelt, der ahnungslose Nachbar öffnet und bevor er noch Hallo sagen kann, schreit ihn der Mann schon an. Wissen Sie was? Sie können sich Ihren Hammer sonst wohin stecken, Sie asozialer Rüpel. Paul Watzlawick, aus dem Klassiker Anleitung zum Unglücklichsein. Und das vielleicht sehr zugespitzt, aber im Prinzip passiert genau das, wenn wir nicht gelassen sind. Wenn wir mit unseren Vorstellungen und Gedanken identifiziert sind und eben dann anfangen, etwas in die Handlungen anderer hineinzudeuten. Und das heißt, dass wir mit dieser Haltung in Gesprächen Dinge hören, die andere gar nicht gesagt haben. Aber wir hören sie. Ich behaupte mal, jeder kennt das. Und es braucht einiges an Konzentration und Übung, nicht auf diese Weise zu hören, sondern auf gelassene Weise. Und da rauszukommen, oder vielmehr da reinzukommen in diese Gelassenheit, auch das ist ein wesentlicher, traditioneller Teil jedes gesunden spirituellen Weges, würde ich sagen. Und Gelassenheit heißt ja eben nicht, dass mir alles Schnuppe ist, sondern nur, dass ich meine Vorstellungen lasse und lassen kann und mich wirklich einlassen kann auf das, was tatsächlich gerade ist. Und daraus ergibt sich ein weiteres Symptom spirituellen Erwachens, kein Interesse mehr, andere zu verurteilen. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, die ist schon viele Jahrzehnte her, es war während meiner Pilgerreise auf dem Weg nach Assisi, da war ich zu Gast in einem Kloster und beim Abendessen erzählte einer der Brüder, er habe einen Anruf bekommen, eine Anfrage für einen Vortrag. Aber die anfragende Person habe sich erkundigt, ob er denn altersmäßig und geistig überhaupt noch in der Lage wäre, einen einstündigen Vortrag zu halten. Und dieser Mitbruder hat sich furchtbar aufgeregt, was sich denn diese Person dabei denken würde. Hallo, er sei ja noch nicht mal 60, wie die denn auf die Idee kommen würde und so weiter. Und ich weiß nur, dass ich sehr beeindruckt war von der Situation, weil dieser Bruder wie ein Rohrspatz geschimpft hat. Und später beim Spülen habe ich mitbekommen, wer das ist. Ein bekannter Autor spiritueller Bücher. Und ich war schockiert, diese Seite von ihm erlebt zu haben. Und es war in doppelter Hinsicht eine Lektion für mich. Zum einen hat mir das vor Augen geführt, dass auch die größten Heiligen Menschen auf dem Weg sind und ein Leben lang Lernende. Und vielleicht sind es sogar die wahren Heiligen, die nicht 10 Zentimeter über dem Boden schweben. Und natürlich hätte er auch anders reagieren können. Ich erinnere nur an letzte Woche, das erste Symptom spirituellen Erwachens, häufige Anfälle von Lächeln. Und ich erweitere das jetzt, man könnte ja auch einfach lachen über diese Situation und diese Frage und das alles gar nicht so furchtbar ernst nehmen. Und das ist auch schon der zweite Teil der Lektion, der mich selbst betrifft, denn ich bin lange herumgelaufen mit der Vorstellung, diesen bedeutenden spirituellen Autor nun praktisch entzaubert zu haben. Und ich hatte lange den Eindruck, besser Bescheid zu wissen als andere, die ihn immer noch sehr bewundern. Denn ich hatte ja jetzt das wahre Gesicht gesehen. Und es hat leider einige Jahre oder sogar Jahrzehnte gedauert, bis ich kapiert habe, dass mein Interesse, diesen Bruder zu beurteilen oder sogar zu verurteilen, eigentlich auch nur meiner privaten Ego-Pflege dient. Und das hat so lange funktioniert, bis ich begonnen habe, mich mit dieser verurteilenden Instanz in mir zu beschäftigen. Und diese Beschäftigung mit den inneren verurteilenden Instanzen ist eben auch ein Teil des Übungsweges, des mystischen Weges. Das ist spirituelle Arbeit. Und das lernen wir auch schon von den Wüstenvätern. Da gibt es die Geschichte von Abba Pio, der die Sache mit dem Urteilen für seine Schüler sehr schön anschaulich macht. Er wirft sich dann einen schweren Sack voller Sand über die Schulter. Und in der anderen Hand hält er ein kleines Körbchen mit ein klein bisschen Sand. Und dazu erklärt aber Pio, der Sack mit dem vielen Sand, das sind meine Sünden, die ich hinter meinem Rücken verstecke, um nicht darüber nachdenken zu müssen. Und in diesem Körbchen hier sind die wenigen Sünden meines Bruders, auf die ich ständig schaue und die ich verurteile. Ist das recht? Und das erinnert ein bisschen an Jesus, der vom Splitter im Auge des anderen und vom Balken im eigenen Auge spricht. Und er sagt, richtet nicht. Und genauso heißt es auch bei den Wüstenvätern, zum Beispiel bei Abba Agathon. Wenn sein Herz über etwas urteilen wollte, sprach er zu sich selbst, Agathon, tu das nicht. Und so kam sein Denken zur Ruhe. Und das gilt nicht nur für das Urteilen über andere, es gilt auch für das Urteilen über sich selbst. Agathon, tu das nicht. Und das wäre dann auch gleich das dritte Symptom für heute, kein Interesse, sich selbst zu verurteilen. Denn letztlich spielt es keine Rolle, ob man andere verurteilt oder sich selbst. Am Ende basiert jedes Urteil auf einer begrenzten Wahrnehmung, nämlich auf der Wahrnehmung, die uns jetzt gerade möglich ist. Und wenn wir den Blick weiten, dann sehen wir, dass das nur ein Ausschnitt ist. Der ist nicht unwichtig, der Ausschnitt, aber eben niemals das ganze Bild. Und spirituelles Erwachen hat damit zu tun oder wird daran deutlich, dass dieses Mehr in den Blick kommt. Dieses Und, dass wir durchlässig werden für das, was da auch noch ist, für das ganze Bild. Und Nicht-Urteilen hat nichts zu tun mit Gleichgültigkeit, das möchte ich unterstreichen. Das heißt nicht, dass es völlig egal ist, was jemand tut oder was wir tun. Es ist eben keine falsche Gelassenheit, die letztlich in Beliebigkeit münden würde. Ein wichtiges Merkmal dieser Haltung des Nicht-Urteilens, wie es bei Abba Agathon heißt, ist, dass das Denken zur Ruhe kommt. Und diese Art von Gelassenheit hat auch einen ganz bestimmten Namen, Ataraxia. Das ist nicht so sehr Entspannung, ungestört sein, sondern Gelassenheit im Sinne einer Ruhe des Bewusstseins. Und diese Ataraxia ist auch keine christliche Erfindung, sondern findet sich schon bei den Stoikern in der griechischen Antike. Es bedeutet so viel wie Unerschütterlichkeit. Unerschütterlichkeit. Dieses Wort gefällt mir sehr gut, denn es bedeutet ja, dass ich immer festen Boden unter den Füßen habe, selbst wenn die Erde bebt, im übertragenen Sinn. Und ich würde heute so sagen, wenn das Alltagsbewusstsein, das Ego mit seinen Vorurteilen, Bewertungen zur Ruhe kommt, durchlässig wird, dann entsteht Raum für das, was wir wahres Selbst oder tiefes Selbst nennen können. Und es gibt nur wenig, was uns in diesem tiefen Selbst wirklich erschüttern kann. Da sind wir unerschütterlich. Die meisten Dinge, die uns so in der Regel verletzen, beleidigen, beschämen, sind eigentlich Verletzungen, Beleidigungen und Beschämungen, die das Ego empfindet. Und wenn wir bei Barfuß und Wild in die Natur hinausgehen, dann gehen wir auf die Suche nach diesem wahren Selbst. Und das klingt zuerst ein bisschen paradox, weil wir rausgehen und eigentlich nach etwas Innerem suchen. Aber das ist ein bisschen das Geheimnis, denn unser tiefes Selbstsein, das teilen wir mit allen anderen Lebewesen, mit allem, was existiert. Und so betrachtet ist alles, was in der Natur passiert, zugleich ein Spiegel für das, was in uns passiert. Wenn ich also in den Spiegel der Natur schaue, sehe ich im Grunde hindurch in mein tiefes Selbstsein. Die Frage ist eher, ob ich auch den Mut habe, in diesen Spiegel zu schauen und eben all das zu lassen, was mich ansonsten vermeintlich hält, was mich ansonsten ausmacht, mit dem ich mich bisher identifiziert habe. Mein Beruf, mein Status, meine Erfolge oder auch Misserfolge, ganz gleich. Wenn du in diesen Spiegel schauen möchtest, dann geh raus. Und wenn du das nicht ganz allein tun möchtest, dann herzlich willkommen. Im Mai öffnen wir wieder die Tore für die wilde Weisheit und in diesem Online-Kurs geht es genau um diesen Blick in den Spiegel und darum, gelassen zu werden oder eben durchlässig zu werden für das wahre Selbst und diese Unerschütterlichkeit. Falls du Fragen hast, schreib gerne und natürlich freue ich mich auch über deine Erfahrungen, also herzliche Einladung zum Austausch auf der Webseite. Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Mach's gut. Pace bene.